Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, ich freue mich sehr, heute mal wieder in Oberhausen zu sein. Ich habe mal in meiner Datenbank nachgesehen, wann ich das letzte Mal hier war. Weiß es noch einer von euch? Ich wusste es nicht. Es war 2010. 2010 war ich da. Vorher war ich schon 18 Mal hier zum Predigen gewesen und ich kann mich auch gut erinnern, dass wir auch mal mit unserer Trompetengruppe hier waren und einen Musikgottesdienst gemacht haben. Wir wollen zu Beginn noch einmal stille werden und die Hände falten und uns neigen. Herr Jesus, du bist derjenige, an dem wir uns ausrichten. Du bist der, der uns geschaffen hat. Du bist der, zu dem wir gehen werden. Du bist der, der heute zu uns sprechen will. Und ich bitte dich, dass du uns ein offenes Herz und ein offenes Ohr gibst, damit wir hören, was du zu sagen hast und unser Leben danach ausrichten. Auch ich. Darum bitte ich dich. Amen. Ja, für die, die mich vergessen haben oder die mich nicht kennen, will ich mich noch mal kurz vorstellen. Hans-Jürgen Weber, ich bin Arzt, Gynäkologe und Geburtshelfer. Ich habe allerdings nach 21 Jahren im Krankenhaus aufgehört, klinisch zu arbeiten und bin als Behandlungsfehlergutachter tätig gewesen seit 18 Jahren. Und ich freue mich sehr darauf, dass ich im März im nächsten Jahr in Rente gehen kann. Ich bin 63 Jahre alt, wenn ich in Rente gehe, bin ich 64. Ich kann deshalb eher aufhören, weil ich einen Unfall hatte und da eine kleine Unfallrente für bekomme. Ich denke, das hat Gott auch so eingerichtet. Ja, inzwischen haben wir 4 Enkelkinder, 3 davon in Amerika. Einer wächst bei uns auf, den habe ich auch in Predigten schon öfter erwähnt, da war er noch ganz klein. Inzwischen ist er 15 Jahre alt und ist eine Freude für uns. Ich bin gerne heute hier, besonders an diesem Sonntag, weil es der Sonntag ist, den ich für den wichtigsten im ganzen Jahr halte. Nicht Weihnachten, nicht Ostern, nicht Pfingsten, sondern der Ewigkeitssonntag, weil es der Sonntag ist, an dem wir in besonderer Weise daran denken, dass unser Leben begrenzt ist und dass wir vergänglich sind. Und wir können nichts Besseres tun, als uns das vor Augen zu führen. Irgendwie passt es auch dazu, dass die Tage immer kürzer werden, die Temperaturen fallen, die Bäume verlieren ihr letztes Laub. Und die Vergänglichkeit in der Natur lässt uns auch an unsere eigene Vergänglichkeit denken oder manchen auch nicht. Es gibt Menschen, die diesem Thema mit allen Kräften ausweichen. Ich kenne jemanden, der nur höchst ungern auf den Friedhof geht, damit er nicht an den Tod erinnert wird. Dabei wird in diesen Tagen viel vom Tod gesprochen. Seien es Unglücksfälle in aller Welt, die wir dank der Medien fast zeitgleich vor Augen gestellt bekommen, seien es Verbrechen, die vor unserer Haustür begangen werden, oder sei es die Diskussion um die aktive Sterbehilfe. Oder sei es auch, dass wir selbst bemerken, dass wir älter werden. Viele von euch werden mich nicht mehr erkannt haben. Ich bin inzwischen ja auch viel älter geworden. Und seid nicht böse, wenn ich manche von euch nicht mehr erkenne. Wenn wir uns hinterher vielleicht unterhalten, sagt doch bitte kurz euren Namen. Nicht, dass ich vergesslich geworden wäre, aber es ist einfach zu lange Zeit her. Wir merken, dass wir selbst älter werden, besonders daran, so geht es mir jedenfalls, dass ich in der Zeitung zuerst nach den Todesanzeigen sehe und gucke, wie alt die denn waren, die da gestorben sind. Ich weiß, ihr macht das wahrscheinlich nicht so, aber mir geht das so. Als ich vor knapp 3 Jahren morgens um 6:30 im Januar zur Arbeit fuhr, ich habe einen Motorroller benutzt, obwohl ich normalerweise immer mit dem Fahrrad fahre, aber an dem Tag hatte ich noch einige Begutachtungen außer Haus zu machen. Und da stand ein Bus an der rechten Seite und der blinkte weder rechts noch links. Und da habe ich mich gewundert, warum der denn nicht blinkt. Und wollte dann auch wissen, als ich vorbeigefahren war, ob er denn jetzt losfährt oder nicht. Und habe zu lange in den Rückspiegel geguckt. Und als ich dann auf einmal nach vorne sah, sah ich bei etwa 50 Stundenkilometern direkt vor mir einen unbeleuchteten Lastwagen, den ich nicht rechtzeitig gesehen habe. Und ich wusste genau, ich werde jetzt davor fahren. Man glaubt gar nicht, was einem in der kurzen Zeit durch den Kopf geht. Ich dachte, ist jetzt alles vorbei? War es das gewesen? Es hätte gut so sein können. Zum Glück konnte ich noch etwas nach links lenken und bin nur mit der Seite davor gefahren, lag dann mit gebrochenem Bein auf der Straße. Aber ich habe überlebt. Ich war dann 9 Monate arbeitsunfähig. Es mussten mehrere Operationen durchgeführt werden. Und ich bin froh, dass ich heute wieder einigermaßen okay bin. Aber in dem Moment war mir direkt vor Augen, jetzt ist alles zu Ende. Und das tut einem mal ganz gut, wenn man solche Gedanken hat, weil dann nämlich das Leben danach anders aussieht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir die Beschäftigung mit dem Tod nur bis zu einem gewissen Grad an uns herankommen lassen, so gerade bis zu dem Punkt, wo einem noch ein Schauer über den Rücken läuft, eine erhebliche Betroffenheit hervorruft, vielleicht auch Mitleid erweckt, die dann zur Spendenbereitschaft führen kann, aber dann näher herankommen lassen wollen wir es nicht. Zu groß ist die Gefahr, dass man sich mit dem eigenen Tod beschäftigen muss. Das würde ja, wie wir im tiefsten Innern ahnen, mit Sicherheit dazu führen, dass wir unser Leben ändern würden. Das wollen wir nicht. Wir denken, wir handeln und reden so, als ob wir ewig leben würden. Wir sagen etwas anderes, aber unsere Einstellung ist so, zumindest meine. Doch die Beschäftigung mit der Vergänglichkeit ist wichtig. Vielleicht wichtiger als alles andere in unserem Leben. Nur wer dies realisiert, ist in der Lage, sein Leben sinnvoll zu gestalten. Und nicht am Ende sagen zu müssen, hätte ich doch, hätte ich doch. Im Volksmund ist heute Totensonntag. Die Kirche hört lieber den Ausdruck Ewigkeitssonntag. Doch dieser Tag wurde nicht von der Kirche eingerichtet, sondern vom preußischen König Friedrich Wilhelm III. 1816 als Feiertag zum Gedächtnis der Entschlafenen in Erinnerung an die Befreiungskriege ausgerufen. Doch die Kirche wollte dabei nicht stehen bleiben, und nannte ihn im Hinblick darauf, dass die Toten wieder auferstehen werden und vor dem Weltgericht Gottes erscheinen werden, Ewigkeitssonntag. Mir gefällt dieser Ausdruck auch besser. Aber ist das wirklich unsere Überzeugung? Halten wir das für wahr oder vielleicht nur für möglich, aber unwahrscheinlich? Oder wollen wir uns nur für den Fall absichern, dass es so sein könnte? Ansonsten aber unser Leben führen, als ob es die Auferstehung zum Gericht nicht gäbe? Vergänglichkeit, Ewigkeit, Himmel und Hölle müssen wir einmal zusammen betrachten. Und der Schreiber des Hebräerbriefs tut das in sehr eindrucksvoller Weise. Und das ist unser Predigttext heute. Ich lese die Verse aus dem 1. Kapitel 10 bis 12 und aus dem 2. Kapitel 1 bis 3. Hebräer 1, 10 bis 12 und 2, 1 bis 3. Wobei die ersten beiden Verse Zitate aus dem Psalm 45 und 102 sind. Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand, und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Und jetzt aus dem zweiten Kapitel: Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Soweit die Verse aus dem Hebräerbrief. Wenn irgendeine Eigenschaft alle Bestandteile unseres Universums haben, so ist das die Vergänglichkeit. Im Kosmos herrscht das Gesetz der Entropie, das heißt im letzten Ausgleich aller Unterschiede und Verschwinden aller Ordnung. Sterne brennen so lange, bis ihr Kernbrennstoff aufgebraucht ist, danach verlöschen sie. Energie fließt immer von der höheren zur niederen Stelle, bis kein Unterschied mehr besteht. Allem organischen Leben ist in der Lebensdauer eine Grenze gesetzt. Nichts hält ewig. Der Prozess des Menschen, des Alters beim Menschen, beginnt schon bei der ersten Zellteilung. Bis heute hat die Wissenschaft nichts hervorgebracht, was diesen Prozess auch nur ansatzweise stoppen könnte. Die Kosmetikindustrie und die plastische Chirurgie machen fantastische Umsätze aufgrund der Tatsache, dass die Menschen altern. Und natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass viele dies nicht wahrhaben wollen oder nicht sichtbar lassen werden wollen. Die einen mehr, die anderen weniger. Übrigens scheint dies auch das Hauptproblem beim Klonen zu sein. Die bisher geklonten Tiere, also wo man aus Zellen der Lebewesen dann das ganze Tier nochmal neu gemacht hat, die bisher geklonten Tiere alterten sehr viel schneller als die nicht geklonten Tiere. Was tun wir dem Menschen damit an, wenn wir den Menschen klonen? Was sicherlich schon passiert ist. Um die Vergänglichkeit unserer Welt zu erkennen, brauchen wir die Wissenschaft eigentlich nicht. Wenn wir uns und unsere Umwelt aufmerksam beobachten, kommen wir von selbst darauf. Auch der Psalmist hatte diese Erkenntnis, und zwar umfassend: Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand, und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen, und wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Angesichts solcher umfassenden galaktischen Ereignisse muss sich der Mensch praktisch bedeutungslos vorkommen. Und das ist auch die Erfahrung des Psalmisten, denn in demselben Psalm 102 sagt er in Vers 12: Meine Tage sind dahin wie ein Schatten und ich verdorre wie Gras. Und in dem Psalm 90, den wir eben auch gehört haben, sagt Mose: Du lässt sie dahinfahren wie ein Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und abends verwelkt und verdorrt. Zusammen mit meinem Zwillingsbruder bin ich jetzt schon 127 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir kommt alles so unwirklich vor. Ich fühle mich nicht so alt. Mir kommt es vor, als sei erst gestern mein 30. Geburtstag gefeiert worden. Ich weiß noch, wie ich mich darüber amüsiert habe, dass mir jemand eine Eintrittskarte zum Eislauf in der Eislaufhalle geschenkt hat für den Seniorenlauf. Da stand auf der Karte, stand ab 30 Jahren, aber eine jüngere Begleitperson ist erlaubt. Das Empfinden, die Zeit laufe immer schneller, ist zwar psychologisch erklärbar, aber trotzdem ganz real vorhanden. Schaffe ich noch alles, was ich vorhabe? Was, wenn das bisher Erreichte alles ist? Hat es sich gelohnt zu leben? Was sagt meine persönliche Bilanz? Wie habe ich bisher mein Leben gestaltet? Hat es Bestand vor Gott? Wenn ich eine Ewigkeit lang mein Leben betrachten werde, worüber kann ich mich freuen und worüber nicht? Was überwiegt? Fragen, die sich aufdrängen und ganz automatisch kommen, wenn ich an meine Vergänglichkeit denke. Das sind aber gleichzeitig die Fragen, die für uns ganz wichtig sind, denn sie führen bei einer ehrlichen Antwort zu einer veränderten Lebensgestaltung, zu einer anderen Sicht der Dinge, als wenn wir nur einfach in den Tag hineinleben, ohne nach dem Sinn zu fragen. In dem schon erwähnten Psalm 90 steht: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden, nicht reich werden, nicht gut unterhalten werden, nicht einigermaßen über die Runden kommen, sondern dass wir klug werden. Sonst sind wir nicht klug. Wer möchte nicht gerne schlau sein, keinen Fehler machen, alles richtig machen? Fehler machen wir alle. Als ich vor vielen Jahren einmal mit der Bahn nach Kärnten in Urlaub fuhr, weil meine Familie mit dem Auto schon da war, da wurden mir im Schlafwagen aus meiner Jacke 30-Euro-Schecks gestohlen. Die Älteren unter uns wissen noch, was Euro-Schecks sind, die Jüngeren nicht mehr. Das hatte einen Verlust von 10.000 Euro zur Folge, Mark damals zur Folge, aber viel schlimmer war noch, dass die ganzen Papiere verloren waren. Ich hatte ein Riesentheater, bis ich alles wieder hatte und dann im Ausland. Und als ich das dem Besitzer der Pension berichtete, da sagte er, ja, sagte er, alle Menschen sind schlau. Ich habe ein bisschen komisch geguckt, sagt er, die einen vorher, die anderen nachher. Klug handeln kann nur der, wer den Überblick hat und die Zusammenhänge richtig erkennt. Nur wer die eigene Vergänglichkeit und die der Welt erkennt, kann richtig handeln. Und wer könnte uns bei dieser Erkenntnis besser helfen als der, der die Welt mit ihrer Vergänglichkeit geschaffen hat? Wo besser können wir sonst Rat und Hilfe holen als beim Schöpfer des Himmels und der Erde? Und in unserer Situation als vergängliche Menschen ist nichts wichtiger als das Hören auf den, der uns geschaffen hat. Wie geht das? Das wird uns in unserem Text ganz klar gesagt. Darum sollen wir umso mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Wir haben das Wort des allmächtigen Gottes, des Beherrschers von Zeit und Raum, dem nichts unmöglich ist, der sich eindeutig und definitiv zu unserer Vergänglichkeit, aber auch zu unserer Zukunft äußert. Und seine Absicht ist gut, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Was ist das Ziel? Auch das sagt uns sein Wort. Wir lesen 1. Timotheus 2, Vers 4. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum muss ihnen geholfen werden? Wir lesen in unserem Text, dass jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfängt. Kein Mensch ist frei davon. Und was ist der Lohn? Denn der Tod ist der Lohn der Sünde, heißt es in Römer 6, Vers 23. Als Kind hatte ich eine wahnsinnige Angst vor der Hölle. Ich wollte alles tun, um nicht in die Hölle zu kommen. Ich zweifelte nicht einen Augenblick an ihrer Realität. Wie vollkommen unverständlich, erschien mir die Ansicht unseres damaligen Religionslehrers, dass aufgrund von Gottes Liebe und Barmherzigkeit alle Menschen in den Himmel kommen würden, ob sie nun an Gott glaubten oder nicht. Er belächelte meinen Bruder und mich, als wir mit der Bibel zeigten, dass das nicht stimmt und ein gefährlicher Irrtum ist. In den Predigten wird heute selten über die Hölle und die ewige Verdammnis gesprochen. Das Thema ist zu unbeliebt. Man möchte lieber etwas Erbauliches hören, etwas Mutmachendes, etwas Positives. Man sagt, dass die Angst vor der Hölle kein Grund sein dürfe, sich dem Christentum zuzuwenden. Warum? Jesus selbst hat viel von der Hölle gesprochen und von der ewigen Verdammnis. Und ich bin so froh, dass ich zu Jesus gefunden habe, weil ich Angst vor der Hölle hatte. Die Ansicht, dass der in die Hölle kommt, der sich nicht bekehrt, gilt als veraltet und unschicklich, sogar als fundamentalistisch. Aber was steht in der Bibel? In Offenbarung 20, in den Versen 11 bis 15 lesen wir Folgendes, und das will ich tatsächlich einmal lesen. Vielleicht hast du es schon lange nicht mehr gehört. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, und vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl, das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das sind Verse aus der Bibel, die viele Theologen heute nicht wahrhaben wollen oder uminterpretieren wollen. Aber das sagt Gott in seinem Wort, der dich und mich geschaffen hat und der auch will, dass wir das wissen. Der will, dass wir es nicht totschweigen und unsere Mitmenschen, nur um unsere Mitmenschen nicht zu verängstigen. Wer von der Hölle schweigt, macht sich mitschuldig an der Verlorenheit der Mitmenschen. Und wenn ich erkenne, dass ein anderer in furchtbarer Gefahr ist und eine Rettung möglich ist und ich sie nicht warne, dann bin ich für deren Verderben mitverantwortlich. Warum sage ich das so deutlich? Ist es denn nicht so, dass wir schon lange das Heil Gottes erkannt haben? Dass wir das Rettungswerk Jesu für uns in Anspruch genommen haben? Haben wir nicht unsere Schuld vor Gott gebracht und Vergebung erfahren? Haben wir nicht Heilsgewissheit bekommen und tiefen Frieden und Freiheit von der Macht der Sünde und des Teufels? Wenn nicht, dann lade ich dich heute dazu ein. Nimm das Heil für dich in Anspruch und folge Jesus nach. Aber für die meisten von uns ist das bereits geschehen, sonst stünde diese Kirche hier nicht, sonst gäbe es die Gemeinde nicht. Wir müssen uns am Ende unseres Lebens fragen lassen, wie wir unsere Zeit auf dieser Erde genutzt haben. Haben wir im Wissen um unsere Vergänglichkeit unsere Zeit dem Herrn zur Verfügung gestellt? Können wir am Ende mit dem treuen Knecht sagen, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe, ich habe damit 5 weitere Zentner gewonnen? Oder bin ich eher mit dem zu vergleichen, der sein Talent vergraben hat? Klar, so einer will keiner sein. Aber vergessen wir nicht, alle drei waren Diener eines Herrn. Mit anderen Worten, alle waren gläubig, dienten im Reich Gottes, alle hatten viel von Gott geschenkt bekommen, um damit für ihn zu arbeiten. Und jetzt ist es an mir zu fragen, was tue ich mit meinen Gaben, mit meiner Zeit, mit meinem Geld? Lebe ich weiterhin so, als würde es ewig weitergehen? Was ist mein Ziel? Worauf arbeite ich hin? Habe ich überhaupt ein Ziel? Ist es für Außenstehende erkennbar? Welchen Stellenwert hat das Wort Gottes in meinem Leben? Wie viel Zeit verbringe ich beim Lesen des Wortes Gottes? Wie viel Zeit verbringe ich vor dem Fernseher? Mit wie vielen Menschen habe ich in der letzten Woche über Gott gesprochen? Und mit wie vielen nur über Belanglosigkeiten? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir diese Fragen stelle und ehrlich beantworte, wird mir ganz schlecht. Wie viel Zeit habe ich nutzlos vertan, mich amüsiert, mich immer und wieder informiert, meine vermeintlich berechtigten Bedürfnisse befriedigt, meinen Schwerpunkt so auf die Sicherung meines Lebensstandards gelegt, dass für das Reich Gottes nur wenig Zeit blieb? Wie nötig habe ich heute eine Besinnung auf meine Vergänglichkeit? Und doch, wenn wir dies erkennen, lässt Gott uns nicht allein. Er weiß um unsere Schwachheit, um unsere Trägheit, um unser Bedürfnis nach Ruhe. Er will nicht, dass wir uns tothetzen im Dienst für ihn. Er will, dass wir unsere Aufgaben und Verantwortung gegenüber denen, die uns anvertraut sind, erfüllen. Aber er gönnt uns auch unsere Erholung und auch unseren Spaß. Aber wie können wir erkennen, was im Augenblick für uns wichtig und von Gott gewollt ist? Die Antwort kennen wir schon lange. Im Kontakt mit ihm wird uns schnell und unzweideutig klar, was Gott von uns will. Wir müssen auf ihn hören und ihm entsprechend Antwort geben. Durch sein Wort will er jeden Tag neu zu uns sprechen, und zwar nicht nur ganz allgemein, sondern immer wieder auch ganz konkret. Nur im Hören auf ihn können wir erkennen, was wirklich wichtig ist. Und zwar wichtig nicht nur in unseren Augen, sondern in Gottes Augen. Für den 1000 Jahre sind wie ein Tag, der die Zukunft und die Vergangenheit und die Gegenwart im Blickfeld hat. Sein Wort ist nicht irgendein altes Buch, das nur für die Zeit gilt, in der es geschrieben ist. Es ist nicht zu vergleichen mit den Grundlagen anderer Religionen dieser Welt, nicht mit dem Koran und nicht mit dem Buch Mormon und was auch immer. Das Wort Gottes ist zeitlos gültig und sagt alles, was wir wissen müssen, um ewig Gemeinschaft mit Gott zu haben. Es ist kein Buch mit harmlosen alten Geschichten oder Vorschlägen, die beliebig zu interpretieren wären. Nein, es ist das entscheidende Wort aus Gottes Mund und von allerhöchster Wichtigkeit für die ganze Welt und speziell für mich. Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und das ist es, was er dir heute sagen will. Lass das Unwichtige, was dir gerade so wichtig erscheint. Höre auf sein Wort und zwar täglich neu. Sieh die großen Taten Gottes, lies, was er für dich bereit hat. Erkenne seinen Willen für dein Leben. Die bisher schwierigste Zeit in meinem Leben war nicht die Zeit nach meinem Unfall, sondern eine Zeit, als ich im Osten die Leitung einer Krankenhausabteilung übernommen hatte und die Patienten und Ärzte mich gemieden haben, weil ich aus dem Westen kam. und ich konnte machen, was ich wollte. Die Patienten kamen nicht und ich hatte große Sorge um die Zukunft. Diese Zeit ist mir sehr heftig in Erinnerung. Ich wog am Ende nur noch 54 Kilo und es hat mir sehr zu schaffen gemacht. Die habe ich aber deshalb nur überstehen können, weil ich täglich morgens um 5 Uhr aufgestanden bin und die Bibel gelesen und gebetet habe. Nicht nur 10 Minuten. In einer vollkommen feindlichen Umgebung konnte ich die Gegenwart Gottes erfahren. Ich durfte sehen, wie er in scheinbar ausweglosen Situationen eingegriffen hat. Ich konnte mich geborgen fühlen in seiner Nähe. Und nichts gibt dir mehr Frieden als die Gewissheit, den Willen Gottes zu tun und dazustehen, wo Gott dich haben will, auch wenn die Umgebung schwer zu ertragen ist. Und der Schreiber des Hebräerbriefs drückt es im 4. Kapitel so aus: Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Barmherzigkeit und Gnade empfangen ist großartig, aber hinzutreten müssen wir selbst. Heute ist Ewigkeitssonntag. Gott erinnert uns an unsere Vergänglichkeit, aber auch an die Vergänglichkeit dieser Welt. Er führt uns vor Augen, dass die Menschen, die seine Vergebung nicht in Anspruch nehmen, die ewige Verdammnis erwartet. Allein in diesem Leben kann der Mensch die Entscheidung treffen. Allein in diesem Leben können wir andere zu dieser Entscheidung bringen. Unsere Zeit auf dieser Erde ist kostbar. Sie ist zu wertvoll, um einfach so in den Tag zu leben und nicht nach Gottes Willen zu fragen. Doch wenn wir das tun, können wir am Ende unserer Tage auf ein erfülltes Leben zurückblicken. Wir können unserem Herrn das, was er uns geschenkt hat, mit Gewinn zurückgeben. Wir können uns in Ewigkeit ausruhen von dem Kampf in dieser Welt. Die Bibel lässt uns nicht nur nicht im Unklaren über die Zukunft der Sünder, sondern berichtet auch über die Zukunft der Gläubigen. Wir dürfen wissen, was uns erwartet, wenn wir in unserem Leben unserem Herrn treu dienen. Ich kann mich gut erinnern, als meine Mutter vor etwa 7 Jahren starb, dann waren die letzten Worte, die sie sagte, bevor sie intubiert werden musste: Ich sehe die goldenen Gassen von Jerusalem. Wir haben in der Lesung aus Offenbarung 20 gehört und ich will jetzt aus 21 gehört und ich will es noch einmal vorlesen, weil das wichtig ist, dass wir diese Verse in unseren Köpfen behalten. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Amen.